HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Bei uns ist es so, dass wir 90% Umsatzrückgang haben. Die Gastronomie ist komplett weggebrochen.
Wir haben noch alle Einkäufe gemacht und dann hieß es auf einmal, Corona, wir dürfen überhaupt nichts mehr arbeiten. Wir haben also von jetzt auf gleich auf null runtergefahren.
Anfragen sind überhaupt nicht mehr da für die neue Reise.
Das hat uns natürlich den Boden unter den Füßen weggezogen.
Des einen Leid, des anderen Freude. Es gibt auch Gewinner des Coronavirus. Mit Desinfektionsmitteln und Atemschutzmasken kann man sich eine goldene Nase verdienen.
Sind das goldene Zeiten für Ihr Unternehmen?
Ja, natürlich ist es so, dass die Auftragslage sich enorm erhöht hat seit Beginn der Corona-Krise.
Die großen Gewinner im Moment sind Firmen wie Amazon zum Beispiel, also Online-Händler, die unglaubliche Volumina ohnehin haben.
Jeder fragt immer noch, wie viel kannst du bringen? Also die meiste Zeit ist es so, dass wir abends produzieren, was wir am nächsten Tag verkaufen.
Also je größer die Angst bei Investoren, desto größer die Preisschwankungen. Und desto größer die Preisschwankungen, desto mehr Möglichkeiten hat man dann auch, Geld zu verdienen.
The winner takes it all. Soforthilfen, Kurzarbeitergeld, Kredite. Die Bundesregierung hat im Kampf gegen Corona das größte Rettungspaket der bundesdeutschen Geschichte geschnürt. 1,2 Billionen Euro. Formal dürfen nur gesunde und von Corona betroffene Firmen diese staatlichen Darlehen beantragen. Aber für Geldwäscher und Pleitekandidaten bietet das schnelle Geld vom Staat auch eine prima Gelegenheit, ihre illegalen Geschäfte auszubauen oder zu gesunden, wenn sie vorher krank waren. Das schnelle Geld wird aber an der Börse gemacht. Ein Hedgefonds setzte Milliarden auf fallende Aktien in Europa. Jetzt schaut die Finanzaufsicht ein bisschen genauer hin. Was Pandemien anrichten, zeigt auch ein Blick in die Historie. Als Folge der mittelalterlichen Pest verdienten die überlebenden Arbeitskräfte in der Landwirtschaft mehr. Sie hatten eine höhere Verhandlungsmacht. In England brachen dagegen Revolten der Bauern aus, die sich mehr Freiheit und Rechte erkämpfen mussten. So ist das in einer Krise. Es gibt die Guten und die Bösen, die Profiteure und die Verlierer. Fangen wir mit dem Positiven an, mit denen, die rund um die Uhr gefragt sind. In diesen Tagen, bei denen das Telefon nicht mehr stillsteht, die von der Krise profitieren. Mit dem Drägerwerk aus Lübeck. Seine Produkte, Beatmungsgeräte und Atemschutzmasken, Schutzanzüge, Gasmesstechnik für die Feuerwehr, Anästhesiegeräte für Krankenhäuser. Kanzler Kurz aus Österreich rief persönlich an, der König der Niederlande, die Mitarbeiter von Donald Trump. Bianca von der Au stellt uns das Unternehmen vor.
Wie sich die Zeiten ändern. Noch im vergangenen Sommer war das Ziel der Drägerwerk AG, massiv Kosten zu senken. Der Vorstand verhandelte mit der Gewerkschaft IG Metall und dem Betriebsrat sogar über einen gezielten Personalabbau. Grund dafür die laut Unternehmen anhaltend schwache Ergebnisentwicklung. Dieses Jahr dann plötzlich die Kehrtwende. Das Unternehmen kann sich vor Aufträgen kaum retten. Denn Drägerwerk stellt etwas her, das aktuell nicht nur sehr begehrt, sondern lebensnotwendig geworden ist. Atemschutzmasken und Beatmungsgeräte. Und damit genießt Drägerwerk weltweit einen guten Ruf, sagt Unternehmenskenner Volker Stoll von der Landesbank Baden-Württemberg.
Dräger ist langjährig in der Intensivstation mit Beatmungsgeräten vertreten, hat hier verschiedene Produktlinien, die auch in den USA zugelassen sind, in zig Länder exportiert werden und da jetzt händeringend gesucht werden.
Und nicht nur im Ausland. Ein Großauftrag der Bundesregierung über 10.000 Beatmungsgeräte plus dazugehörige Schutzausrüstung für Krankenhäuser lässt den Auftragseingang im ersten Quartal förmlich explodieren. Der Aktienkurs hatte sich zeitweise mehr als verdoppelt. Und das in einem Umfeld, in dem viele große Konzerne Staatshilfen beantragen und auf Kurzarbeit umschalten müssen. An das Drägerwerk. Thomas Schießle vom Analysehaus Equities sieht das Unternehmen als Krisengewinner.
Drägerwerk ist ein etablierter Hersteller von Medizintechnik und sicherheitstechnischen Produkten. Schon weit über 100 Jahre am Markt und ist global vernetzt und kann also tatsächlich eine globale Pandemie produktionstechnisch und vertriebstechnisch gut beantworten.
Schießle vergleicht das Lübecker Unternehmen mit einem David, der sich gleich gegen mehrere Goliaths behauptet. Das in fünfter Generation geführte Familienunternehmen konkurriert weltweit mit Großkonzernen wie Philips und General Electric, aber auch mit Herstellern aus Asien, die weit günstiger produzieren können. Doch hat die Drägerwerk AG ein Pfund, mit dem sie wuchern kann, ihren Namen und guten Ruf. Immerhin entwickelte Firmengründer Johann Heinrich Dräger das erste Beatmungsgerät der Welt. 1907 kam die Sensation auf den Markt. Zahlreiche Erfindungen tragen seither den Namen Dräger. Der 1889 gegründete Familienbetrieb ist mittlerweile ein börsennotiertes Unternehmen mit über 14.000 Mitarbeitern weltweit. Die Bandbreite der Produkte reicht von Medizintechnik über Schutzausrüstungen für Bergleute und Feuerwehr bis hin zu Alkoholmessgeräten. Die wartungsintensiven Beatmungsgeräte machten bislang nur einen kleinen Teil der Produktion aus. Unternehmensanalyst Thomas Schießle hat daher Zweifel, ob es Drägerwerk tatsächlich gelingen wird, die neuen Großaufträge für dieses Jahr fristgerecht zu erfüllen.
Denn es gilt nicht nur die Produktion hochzufahren, sondern auch die Qualität in gewohntem Maß zu gewährleisten.
Die Zeit drängt für Drägerwerk, ein Unternehmen, das derzeit hoch im Kurs steht.
Dräger, ein Gewinner der Krise. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, den wir überschrieben haben mit dem Titel Pleiten, Pech und Profiteure. Wer gewinnt und wer verliert? Seit über 25 Jahren ist das mittelständische Unternehmen CAPS aus Kriftel am Markt, im deutschsprachigen Raum und im europäischen Ausland. Das Angebot Sticken, Drucken, Weben mit Stickprogrammen, Applikationen, Textil- und Siebdruck, namens Schilder, Promotion, Kleidung, Rückenaufnäher etc. Seine Kunden, Konzerne, Agenturen, Großkunden, Wiederverkäufer. Das alles bei höchstmöglicher Qualität und schnellen Lieferzeiten. Jetzt gehört das Unternehmen zu den Verlierern. Ihr Geschäftsführer ist Leroy John. Er hat das Unternehmen von seinem Vater übernommen. Er ist 25 Jahre jung. Guten Abend, Herr John.
Abend.
In welchen Etappen hat sich die Krise in Ihrem Unternehmen Raum genommen?
Prinzipiell hat es im Januar angefangen mit dem Fernostgeschäft, das stark nachgelassen hat, da wir viel in China produzieren. Im Februar wurde es dann deutlich ruhiger und im März ist es dann wirklich komplett eingebrochen, also Umsatz gleich null.
Ihr Unternehmen ist seit 25 Jahren am Markt. Kann man davon ausgehen, dass die Stickmaschinen nach 25 Jahren nicht nur abgeschrieben, sondern auch noch einsetzbar sind?
Definitiv, aber wir haben auch den kompletten Maschinenpark erneuert.
Das heißt?
Dass wir, sage ich mal, alle alten Maschinen letztes Jahr ausgetauscht haben gegen neue.
Das heißt, Sie haben mächtig investiert und sind daher dann sozusagen auch nicht valide, wenn ich das richtig verstehe.
Nee, wir hatten ein massives Wirtschaftshoch, das haben wir ausgenutzt und gedacht, jetzt ist die Zeit, neu zu investieren. Und jetzt ist halt viel Invest da, aber Umsatz gleich null.
Sie beschäftigen insgesamt 4 Mitarbeiter. Es gibt die Möglichkeit, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Haben Sie das getan?
Das haben wir getan. Der Antrag wurde allerdings bis heute nicht bestätigt.
Und die bekommen jetzt kein Geld oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, prinzipiell, es hängt halt einfach in der Schwebe. Also ich weiß halt nicht, ob es bewilligt wird oder nicht, aber wenn halt keine Arbeit da ist, kann ich es halt auch nicht bezahlen.
Galten Sie vor der Krise als ein gesundes Unternehmen?
Ja.
So kurz und so knapp? Geht es noch ein bisschen genauer?
Wir hatten Aufträge, wir waren ausgebucht auf Monate hinweg und Mitte März wurden dann die Aufträge für Folgemonate abgesagt und jetzt stehen wir halt mehr oder weniger ohne Arbeit da.
Soforthilfen, Kurzarbeitergeld, Kredite. Die Bundesregierung hat ein riesiges Rettungspaket geschnürt mit insgesamt 1,2 Billionen Euro. Können Sie davon nicht irgendwie profitieren?
Die Soforthilfe haben wir natürlich beantragt und haben sie auch bekommen. Allerdings ist das auch mehr oder weniger nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Kosten laufen weiter im Monat. KfW-Kredite zu beantragen macht in meinen Augen auch relativ wenig Sinn, weil Schulden mit Schulden zu bezahlen ist langfristig gesehen einfach ein Untergang auch.
Es gibt kritische Stimmen aus der Wirtschaft, die der Meinung sind, die Maßnahmen, die die Bundesregierung in Sachen Corona getroffen hat, stehen in keinem Verhältnis zu den wirtschaftlichen Pleiten, die diese Krise nach sich zieht. Wie sehen Sie das?
Dem stimme ich teilweise zu. Ich finde die Maßnahmen teilweise richtig, aber auch teilweise sehr falsch. was die Ladenschließungen vom Einzelhandel etc. angeht.
Die Bundesregierung will ja jetzt die Kontakteinschränkungen, Beschränkungen bis zum 3. Mai verlängern und Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern sollen unter Auflagen wieder geöffnet werden. Dazu zählen dann auch möglicherweise zusätzlich noch Autohändler, Fahrradgeschäfte und Buchläden. Kann dieser Beschluss Ihnen vielleicht noch helfen?
Leider nein, da wir 80% des Umsatzes aus Veranstaltungen holen und die halt dafür das Rest des Jahres wahrscheinlich nicht stattfinden werden, bringt mir das relativ wenig.
Das heißt, Sie suchen einen Käufer?
Genau.
CAPS, das Unternehmen aus Kriftel, gehört zu den Verlierern der Krise. Herr John, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und alles Gute für Sie persönlich. Wie im richtigen Leben geht es auch im Märchen zu, wenn wir mal die schlichte Variante nehmen. Es geht immer um Gut oder Böse. Wer gut ist, wird mit Gutem belohnt. Wer Böses im Schilde führt, dem kann am Ende nichts Gutes widerfahren. So die Moral von der Geschichte. Hier kommt Frau Holle von den Brüdern Grimm.
Eine Witwe hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war viel lieber und die andere musste alle Arbeit tun und der Aschenputtel im Hause sein. Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große Straße bei einem Brunnen setzen und musste so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig war. Da bückte es sich damit in den Brunnen und wollte sie abwaschen. Sie sprang ihm aber aus der Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Sie schalt es aber so heftig und war so unbarmherzig, dass sie sprach: »Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf.« Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, was es anfangen sollte, und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Als es erwachte und wieder zu sich selber kam, war es auf einer schönen Wiese. Auf dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brote. Das Brot aber rief: »Ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich.« Da trat es herzu und holte mit dem Brotschieber alles nacheinander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voll Äpfel, und rief ihm zu: »Ach, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif.« Da schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie, und schüttelte, bis keiner mehr oben war. Endlich kam es zu einem kleinen Haus. Daraus guckte eine alte Frau. Weil sie aber so große Zähne hatte, ward ihm Angst und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach: »Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, so soll's dir gut gehen. Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen. Dann schneit es in der Welt. Ich bin die Frau Holle.«
Henning Fenske liest Frau Holle. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wir heben ein bisschen ab, denn über den Wolken ist Ruhe, fast kein Flugzeug nirgends. Was die einen mit großer Freude zur Kenntnis nehmen, ist für Lufthansa-Chef Carsten Spohr ein schmerzhafter Einschnitt. Sein Unternehmen erwartet auch nach Aufhebung der derzeitigen Beschränkungen niedrigere Passagierzahlen als vor der Pandemie. Ein erster Schritt ist jetzt, dass die Billigmarke Germanwings mit 30 Flugzeugen eingestellt wurde. Außerdem soll die Flotte der Lufthansa und ihrer Töchter deutlich schrumpfen. Jochen Hilgers berichtet.
Die Flugbegleitergewerkschaft UFO und die Pilotenvereinigung Cockpit hatten das Ende für die Kölner Fluggesellschaft bereits gefürchtet. Grund: die Lufthansa hatte Kurzarbeitergeld nur für die Mitarbeiter des Mutterkonzerns und die Eurowings, aber nicht für Germanwings beantragt. Die Voraussetzung für die Zahlung von Kurzarbeitergeld ist aber, dass man sozialverträglich mit den Mitarbeitern umgeht und Kündigungen für einen bestimmten Zeitraum ausschließt. Bei Germanwings wurden aber alle Löhne in voller Höhe gezahlt, ohne dass die Mitarbeiter arbeiten mussten. Das hatte UFO-Mitglied und Personalvertreter Michael Kamper von vornherein skeptisch gemacht.
Ja, tatsächlich, es geht nicht nur den Flugbegleitern so, sondern auch den Cockpit-Kollegen. Dort haben wir Verhandlungen geführt zur Kurzarbeit und waren sehr, sehr guten Mutes, da auch Ergebnisse zu erzielen, die bei der Kabine 70% der Kosten eingespart hätten, im Cockpit 50% der Kosten, bis wir dann einfach ohne jegliche andere Rückmeldung aus der Presse erfahren haben, dass die Germanwings keine Kurzarbeit bekommen soll, was für uns natürlich umgehend bedeutet, dass das Unternehmen geschlossen wird.
Schon lange ging das Gerücht, dass die Lufthansa-Mutter die kleine Tochter Germanwings aufgeben möchte. Das Unternehmen, einst als Konkurrenz zu Billigfluggesellschaften gegründet, ist weniger rentabel gewesen als zum Beispiel Ryanair oder EasyJet, sagen Branchenkenner. Die Mitarbeiter haben zum Teil sehr lukrative Verträge aus besseren Zeiten und gelten in der Branche daher als zu teuer. Die Gewerkschaft UFO wirft Lufthansa vor, jetzt die Corona-Krise zu nutzen. Michael Kamper nennt das unfair. Außerdem sei auch noch Steuergeld dafür verwendet worden, die Germanwings dicht zu machen.
Da wir befürchten, dass der Konzern tatsächlich jetzt unter anderem diese Staatsgelder dafür benutzen möchte, die vollen Gehälter weiterzuzahlen, ist das aus unserer Sicht einfach Steuerverschwendung, um gleichzeitig auch mit den Ängsten der Kollegen zu spielen und das Unternehmen zu schließen.
Wie es mit den Mitarbeitern und den Maschinen der Flotte weitergeht, ist noch nicht bekannt. In einem internen Papier der Lufthansa, das dem WDR vorliegt, heißt es nur, der Flugbetrieb der Germanwings wird beendet. Alle daraus resultierenden Optionen sollen mit den Sozialpartnern besprochen werden.
Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte jüngst in einer Videobotschaft an die Belegschaft erklärt, dass die Lufthansa pro Stunde ungefähr 1 Million Euro ihrer Liquiditätsreserven verliere. Tag und Nacht, Woche für Woche und wohl auch noch Monat für Monat. Umso wenig erstaunlich ist dann die Trennung von der Billigmarke Germanwings mit 30 Flugzeugen und immerhin 1.400 Beschäftigten. Kurt Schellenberg ist Luftfahrtexperte. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Wäre dieser Schritt bereits vor Corona-Zeiten dringend geboten gewesen?
Na, er war vor allem schon beschlossen, denn die Planung der Lufthansa sah vor, Germanwings zum Jahr 2022 außer Betrieb zu setzen und die Flüge dann auch von Eurowings als weiterer Tochter künftig ausschließlich durchführen zu lassen. Und insofern ist dieser Schritt Corona-bedingt sicherlich 2 Jahre vorgezogen worden.
Sie haben in einem Interview gesagt, dass die Lufthansa im Passagierbereich so eine Art Gemischtwarenladen ist. Es gibt Jump, die Cityline, die Eurowings Europe und Germanwings, also viele verschiedene Angebote unter einem Dach. Wie sinnvoll ist das überhaupt, wenn eine Airline sich so aufstellt?
Ja, ich denke, der Gemischtwarenladen, der soll da auch schon eigentlich ein Beispiel für etwas Althergebrachtes sein, wo alles seinen Platz hat. Aber das ist vielleicht in einem Kaufmannsladen nur noch auf dem Land möglich. Im Fliegen ist es eben auf der wirtschaftlichen Seite einfach nicht mehr möglich, alles anzubieten. Und man muss einfach geschichtlich auch sagen, Germanwings sollte eine Low-Cost-Tochter werden, also ein Unternehmen mit günstigeren Betriebskosten. Aber verglichen mit dem Wettbewerb war es immer High-Cost. Es blieben vielleicht aus Sicht der Lufthansa attraktivere Konditionen, aber insgesamt im Wettbewerbsumfeld blieben es eben hohe Kosten. Und das ist jetzt etwas, was Lufthansa in der Zukunft nicht mehr fortführen möchte.
Gibt es denn da eigentlich vergleichbare Luftfahrtunternehmen in anderen Ländern, die eben ähnlich arbeiten und auch so ein ähnlich großes Portfolio haben?
Es gibt aus meiner Sicht in Europa keine traditionelle Fluggesellschaft, die erfolgreich bewiesen hat, dass sie eine Low-Cost-Gründung führen kann. Mhm. Und British Airways beispielsweise in der IAG Group zu Hause, also International Airline Group, die hat selber mal eine Tochter gehabt, das war Go. Und die hatte genau diesen Ansatz, aber British Airways hat festgestellt, dass zwei Herzen in einer Brust nicht schlagen können, hat dieses Unternehmen dann veräußert. Ja, und heute hat man eine eigenständige Gesellschaft aus Spanien, Vueling, die auch unabhängig von British Airways gegründet und betrieben wird. Diese Gesellschaft soll diesen Verkehr in Europa fortführen, aber eben gerade nicht aus England heraus, sondern aus Spanien heraus.
Auch die Chartergesellschaft Condor ist schwer angeschlagen und braucht staatliche Hilfe. Die polnische Fluggesellschaft LOT hatte Interesse an Condor, ist aber, liegt glaube ich selbst am Boden, nimmt aber jetzt wieder Abstand. Als ein möglicher Condor-Kaufinteressent wird in der Branche die Lufthansa gehandelt, die ja selbst ohne Staatshilfen nicht wieder wird abheben können. Wie soll das funktionieren?
Ja, das ist eben genau die Frage, ob sowas überhaupt funktionstüchtig wäre. Ein Interesse müsste die Lufthansa eigentlich aus 2 Gründen nämlich haben. Zum einen, weil Condor touristische Langstrecken anbietet, also Ferienflugverkehr auf andere Kontinente. Das ist etwas, wo die Lufthansa mehr oder minder blank ist, keine eigenen Rezepte, auch keine erfolgreichen Rezepte gründen konnte. Und das, obwohl ja Condor früher eine Lufthansa-Tochter mal war, das heißt, dieses Know-how hat es mal gegeben, dann hat man es veräußert in den Thomas Cook-Konzern. Und zum anderen hat Lufthansa natürlich auch ein Interesse daran, dass nicht ein anderer Wettbewerber am Ende der Corona-Krise möglicherweise dort zugreift und die Konsolidierung zu Lasten der Lufthansa läuft, also etwas, was man selber nicht hat im Langstreckenflugverkehr, das hätte dann jemand anders, also quasi Lot-Neuauflage jetzt. Und das ist sicherlich ein Szenario, was Lufthansa auch nicht schätzt.
Was heißt das jetzt alles für die aktuelle Krise? Wird der Luftverkehr das frühere Tempo überhaupt noch mal erreichen können oder ist das einfach vorbei?
Ich glaube, dass wir alle doch unser früheres Tempo auch wieder anstreben wollen. Dazu gehört eben auch gerade die Mobilität. Und nicht nur wir Europäer sind ja durchaus gern in anderen Ländern und Kontinenten unterwegs, sondern wenn wir beispielsweise nach Asien gucken, eine immer wachsende Mittelschicht in Indien, in China ist noch nie geflogen oder nur im Inland. Die möchten ja auch die Welt sehen, möchten auch mal nach Europa oder in die USA. Also da ist weiter Interesse an Luftverkehr, aber sicherlich ist die Dynamik jetzt erstmal raus und Ideen, die vielleicht für in 2, 3 Jahren umgesetzt worden wären, kommen vielleicht in 5 oder 10.
Nach einer Studie der Schweizer Großbank UBS werden Hochgeschwindigkeitszüge als künftig stärkere Konkurrenten genannt, machen auch weniger Dreck. Wie denkbar ist das denn?
Es ist ja sicherlich sinnvoll und auch völlig unabhängig von Corona ja ein Konzept, wo viele sagen, warum haben wir denn so miserable europäische Zugverbindungen, sodass man gar nicht auf die Idee käme, außer man ist quasi im Vorruhestand oder Student, mal von Deutschland nach Portugal mit dem Zug zu fahren. Also durchaus sinnvoll, das voranzubringen, aber kurzfristig sehe ich überhaupt keine Schnelltrassen und ich sehe, dass auch nicht in allen Ländern eine ähnliche Finanzkraft oder Durchsetzungsgeschwindigkeit, denn das funktioniert ja nur transeuropäisch, denn ob wir von Hamburg nach München jetzt 30 Minuten schneller oder langsamer fahren, das mag am Ende eines Tages hilfreich sein, aber das wird ja nicht viele Menschen dazu bringen, künftig nur noch die Bahn zu bringen, nutzen.
Kurt Schellenberg, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Weiter geht's mit Frau Holle. Weil das gute Mädchen so viel Gutes tat, wird es jetzt erstmal richtig belohnt.
Weil die Alte ihm so gut zusprach, so fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig, auf das die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es auch ein gut Leben bei ihr, kein böses Wort und alle Tage Gesottenes und Gebratenes. Nun war es eine Zeit lang bei der Frau Holle, da ward es traurig und wusste anfangs selbst nicht, was ihm fehlte. Endlich merkte es, dass es Heimweh war. Endlich sagte es zu ihr, ich habe den Jammer nach Haus gekriegt und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht länger bleiben, ich muss wieder hinauf zu den Meinigen. Die Frau Holle sagte, es gefällt mir, dass du wieder nach Haus verlangst und weil du mir immer so treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder hinaufbringen. Sie nahm es darauf bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. Das Tor ward aufgetan und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen. Und alles Gold blieb an ihm hängen, so dass es über und über davon bedeckt war. »Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist«, sprach die Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf ward das Tor verschlossen und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutter Haus. Und als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief, »Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hie!« Da ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es von ihr und der Schwester gut aufgenommen.
Das müsste einem auch mal passieren, passiert aber nur guten Mädchen. H2, der Tag, Pleiten, Pech und Profiteure, wer gewinnt und wer verliert. Das Virus ruiniert die deutsche Wirtschaft, Branche für Branche. Tausenden Unternehmen droht die Pleite, Millionen Menschen die Arbeitslosigkeit. Eine Staatswirtschaft auf Zeit soll das Schlimmste verhindern. Und niemand weiß, wie viele Unternehmen pleite gehen werden, wann die Krise endlich endet. Eine abrupte Vollbremsung, die es so noch nie gegeben hat. Wie es hessischen Firmen geht, welche gewinnen und welche verlieren nach diesen 5 Wochen Shutdown, das hat Ursula Mayer recherchiert.
Die Corona-Krise in vielen Wirtschaftsbereichen sorgt sie für einen fatalen Dominoeffekt. Wegen des Virus stornieren viele Kunden Reisen und Übernachtungen. Das bringt gerade kleine Hotels und Reisebüros in existenzielle Schwierigkeiten. Messebauern und Handwerksbetrieben brechen Aufträge weg. Darunter leidet auch Michael Sarg mit seiner Firma Sunstop in Dreieich. Besonders geschockt hat ihn dieser Fall.
Dass halt eine E-Mail nach einer Woche nach der schriftlichen Beauftragung eingegangen ist und in Zweizeiler geschrieben wurde, dass der Auftrag einfach storniert wird aufgrund der Corona-Krise. Das hat uns natürlich den Boden unter den Füßen weggezogen.
Wie die hessischen Industrie- und Handelskammern in einer Umfrage ermittelt haben, sind hierzulande 92% aller Unternehmen von der Krise betroffen. Auch die alteingesessene Bäckerei Dries im Rheingau. Sie hat zwar weiterhin geöffnet, aber die Kunden geben ihr Geld nur noch für das Nötigste aus, stellt Geschäftsleiter Martin Dries fest.
Brot ist stark, also da haben wir keine Rückgänge. Brötchen haben wir Rückgänge. Und je weniger die Artikel zum Standardkonsum gehen, desto weniger werden auch hier die Absätze. Also süße Sachen, süßen Stückchen, Kuchen. Unseren gesamten Snackbereich, der ist um 80% eingebrochen.
Noch härter trifft es Gastwirte, die ihre Lokale wegen der Corona-Krise gleich ganz schließen. Auch im Apfelweinlokal zum Lahmen Esel in Frankfurt-Niederursel bleiben die Tische leer. Doch der Chef Thomas Metzmacher will den Betrieb aufrechterhalten. Er hat sich von amerikanischen Fast-Food-Ketten inspirieren lassen und seinen eigenen Drive-In aufgemacht. Schnitzel mit grüner Soße, Hacksteaks, Wurstsalat, das alles gibt es hier zum Mitnehmen, ohne Ansteckungsgefahr für den Kunden.
Wir geben also jetzt hier über eine Rutsche das Essen runter. Er kann seine Tüte rausnehmen und kann dann eben heimfahren.
Not macht erfinderisch. So dürfte sich auch die Frankfurter Buchhändlerin Anna Döpfner gedacht haben, wenn die Kunden nicht mehr zu den Büchern dürfen, müssen die eben zu den Kunden.
Sie kriegen eine Tüte von mir, wo eine Rechnung drin ist und die stelle ich an der Tür ab und die holen die sich dann.
Oder sie bestellen die Ware in Döpfners Online-Shop. Das alles hilft dir, die ersten Krisenmonate zu überbrücken, sagt sie. Danach wird es schwierig. Doch es gibt auch Krisenprofiteure. Dazu zählt die Gin-Manufaktur Reichspost Bitter aus Bad Homburg. Sie produziert seit neuestem Desinfektionsmittel. Das wird dem Ehepaar alles aus den Händen gerissen.
Jeder fragt nur noch, wie viel kannst du bringen? Also die meiste Zeit ist es so, dass wir abends produzieren, was wir am nächsten Tag verkaufen.
Das bleiben aber Ausnahmen. Die meisten Unternehmen haben drastische Umsatzeinbußen und müssen trotzdem weiter Miete, Nebenkosten und Gehälter zahlen. Viele lassen ihre Mitarbeiter Überstunden abbauen, schicken sie in den Urlaub oder in Kurzarbeit. Das Land Hessen unterstützt mit Krediten und Zuschüssen. Hilfe gibt es auch von anderer Stelle. Die Kunden selbst spenden bereitwillig für ihre Lieblingsclubs und Kneipen, um sie vor der Pleite zu bewahren. Und so liegt in der Krise auch eine Chance, mit diesen Kunden enger zusammenzurücken. Doch wenn sich an der Situation nicht bald etwas ändert, hält mancher Unternehmer am Ende die Insolvenz für unausweichlich.
Und das wäre für viele eine Katastrophe. Steigende und fallende Aktienkurse, Gewinne und Verluste an den Börsen ist mords was los. Nach rasanten Kursstürzen geht's immer weiter bergab. Bis auf eine kurze Irritation Ende Januar nahm die Börse erst wenig bis gar keine Notiz von der neuen Krankheit. An den Aktienmärkten kam es zu Kursverlusten von 30% und mehr. Stefan Wolf, HR Börsen- und Finanzexperte, wurde die Gefahr des Virus für die Wirtschaft komplett unterschätzt?
Definitiv ja. Man hat das Ganze für ein lokales Phänomen gehalten, dass man gedacht hat, dass es der chinesischen Regierung gelingt, das Ganze lokal auch zu begrenzen. Und das hat natürlich nicht geklappt. Selbst als die ersten Fälle in Italien aufgetaucht sind, hat man immer noch gedacht, das könnte man in den Griff bekommen.
Ein relativ unerfahrener Hedgefondsmanager aus New York, Bill Ackman, heißt der Mann, hat offenbar viel früher als die meisten Amerikaner zumindest begriffen, welche Gefahr das Coronavirus für die USA darstellt. Und er hat gewettet auf fallende Kurse und verdiente einige Milliarden Dollar. Ein Absturzspekulant. Keine Seltenheit und offenbar wenig anrüchig, oder?
Nein, das ist absolut nicht anrüchig, sondern gängige Praxis, vor allen Dingen am Aktienmarkt. Da werden eben nicht nur ganz real Papiere gekauft und verkauft, sondern es wird auch auf steigende Kurse gewettet oder auf fallende Kurse eben. In diesem Fall war es auf fallende Kurse. Das kann man auf mehrere Arten machen. Man kann Wettscheine kaufen, sogenannte Optionen oder Futures, die eine solche Kursbewegung vorhersehen. Man kann aber auch sogenannte Leerverkäufe tätigen, das heißt also Aktien verkaufen, die man gar nicht besitzt und sie dann zu einem günstigeren Zeitpunkt, wenn es richtig läuft, wieder einkaufen.
Also Herr Ackman, wenn ich das richtig verstanden habe, der hat quasi auf den Weltuntergang gewettet. Was hat er da genau gemacht?
Nun, das Einfachste, was man machen kann, ist eben wirklich Leerverkäufe tätigen. Das heißt, entweder man leiht sich Aktien gegen eine Gebühr und gibt sie dann zum niedrigeren Kurs wieder zurück. Die Differenz ist der Gewinn. Oder man hat eben die Aktie überhaupt nicht und verkauft sie und verspricht sie zu einem späteren Zeitpunkt zu liefern. Und wenn dann die Kurse sich so entwickeln, wie man sich das vorstellt, kann man damit eine Menge Geld machen.
Hedge bedeutet nichts anderes als absichern. Und das machen viele, die solche Finanzwetten tätigen. Sie sichern Ihr Portfolio ab. Was heißt das eigentlich? Ist das irgendwie geschmacklos oder kann das geschmacklos werden? Ab wann kommt sozusagen die Finanzaufsicht?
Na, gegen Sicherheit ist ja nichts einzuwenden. Und wenn man sich gegen Verluste absichern möchte, dann kann man das über diese Instrumente ganz gut machen, indem man einfach die Papiere leer verkauft, ohne sie zu besitzen. Da gibt es dann bestimmte Scheine dafür, die ab einer bestimmten Kursmarke einfach greifen und das dann automatisch für einen erledigen. Das begrenzt dann die Kurse im eigenen Depot. Das können Privatanleger genauso machen, indem sie sogenannte Stop-Loss-Order setzen. Das heißt, sie markieren einen bestimmten Punkt in der Aktie und sagen, wenn die Aktie diesen Punkt unterschreitet, dann musst du verkaufen. Wann wird es anrüchig? Wenn man natürlich Insiderwissen dabei hat, wenn man vorher weiß, in welche Richtung die Kurse marschieren. Es gibt ein besonders geschmackloses Beispiel rund um die Terroranschläge vom 11. September. Die Terroristen bzw. der Dunstkreis drumherum hat im Vorfeld auf fallende Kurse bei Airlines gesetzt und gewettet und wollte damit eine Menge Geld machen. Das perfide Spiel ist allerdings aufgeflogen.
Es gibt im Moment auch ganz große Verlierer, die auf bestimmte Aktien gesetzt haben. Welche haben denn besonders an Wert verloren eigentlich?
Nun, es sind eigentlich die üblichen Verdächtigen. Im Moment geht die Befürchtung um, das Ganze könnte sich auch in eine Finanzkrise entwickeln, in eine handfeste. Und da wären natürlich die Banken ganz besonders betroffen. Es sind gerade heute die ersten Zahlen von US-amerikanischen Banken eingetrudelt, die genau diese Befürchtung bestätigen. Also Banken schwer betroffen. Natürlich die Airlines, die letztendlich ja ihre Flotte fast komplett am Boden haben. Autohersteller genauso. Da lag die Produktion in China über Wochen still und sie wird nur langsam wieder hochgefahren. In Deutschland wird auch wenig produziert. Also das sind so die ganz großen Verlierer. Und natürlich diejenigen, die auf Messen ihre Aufträge reinholen. Denn es sind weltweit hunderte von Messen abgesagt worden. Und die Messeabschlüsse von heute sind natürlich die Umsätze von morgen. Und die fehlen.
Wir haben zu Beginn der Sendung schon von einem Gewinner gesprochen, von Dräger, der eben jetzt mit Medizintechnik natürlich gutes Geld machen kann. Die Aktie steigt. Kennen Sie noch andere Gewinner im Moment?
Im Grunde genommen sind es alle Unternehmen, die uns das Homeoffice und das Zuhausebleiben kuscheliger machen. Also zum Beispiel Anbieter von Streamingdiensten, Anbieter von Computerspielen. Da gehen einige Aktien im Moment komplett durch die Decke. Aber auch alles, was man im Moment im Geschäft nicht kaufen kann und online bestellen kann, das hat Konjunktur. Also zum Beispiel Haustierbedarf oder eben auch Bücher. Das alles wird momentan online gekauft.
Pizzadienste haben Sie vergessen.
Die auch, genau.
Die Rezession ist überall angekommen, insbesondere in den Kursen. Was heißt das jetzt für die Anleger? Cool bleiben oder verkaufen?
Man sagt ja immer, dass der Verlust erst eintritt, wenn man wirklich verkauft. Und von daher ist es jetzt eigentlich für einen Verkauf zu spät. Ohnehin sind ja die meisten privaten Anleger, wie man sie nennt, also die Aktiensparer, welche die kontinuierlich sparen, die also Sparpläne zum Beispiel haben. Und für die kann sich im Nachhinein so eine Krise sogar als Glücksfall herausstellen, weil sie in dieser Krise billig hinzukaufen. Und wenn der Rentenzeitpunkt und der Zeitpunkt, in dem man die Aktien verkaufen will, noch weit in der Zukunft liegt, dann hat die Erfahrung gezeigt, dass dann die Börsen auch wieder gestiegen sind und hohe Kurse da sind.
Einen Goldregen wie bei Frau Holle hat es noch nicht gegeben, aber Gold steht hoch im Kurs. Ist der eigentlich überbewertet, dieser Kurs, oder wird er vielleicht sogar noch steigen?
Darüber gibt es natürlich ganz viele Meinungen, egal wen man fragt. Gold ist ein klassisches Krisenmetall, eine Krisenwährung. Allerdings sind natürlich die, die auf Gold setzen, besser beraten gewesen zu kaufen, wenn der Goldpreis relativ niedrig ist. Jetzt, wenn es sich in Rekordhöhen bewegt, dann greifen im Moment eigentlich nur all jene zu, die mal wieder damit rechnen, dass die Welt wirklich komplett untergeht, dass der Euro auseinanderbricht, dass es mit dem Dollar nicht mehr weitergeht und dass die Notenbanken dazu übergehen, wieder einen Goldstandard zu setzen, dass also Währung mit Gold gleichgesetzt werden muss. Das allerdings ist völliger Quatsch, weil das widerspricht komplett unserer Wirtschaftsordnung. Der Goldpreis müsste um um das 40-fache steigen, um auch nur ansatzweise die Wirtschaftsleistung wiederzuspiegeln.
Und das wird nicht passieren.
Das wird definitiv erst einmal nicht passieren.
Vom Gold zum Geld, das ist ein Fetisch, sagt Karl Marx. Geld macht sinnlich, sagt Bertolt Brecht. Der Finanzkapitalismus hat ziemliches Oberwasser seit Jahrzehnten. Der Casino-Kapitalismus, bei dem virtuelles Geld per Computer auf Derivate gesetzt wird, kreist und kreist und kreist. Denken Sie, Herr Wolf, dass diese Krise daran irgendwann mal was ändern wird?
Es wird wieder mal viel darüber gesprochen. Allein mir fehlt der Glaube, dass wirklich was passiert. Wenn wir uns daran erinnern, nach der Lehman-Pleite im Jahr 2008, da haben eigentlich sehr viele Menschen gesagt, wir müssen unser Finanzsystem auf völlig andere Füße, auf völlig andere Beine stellen. Wir müssen unser Wirtschaftssystem neu denken. Geschehen ist da nicht. Nach dem Absturz hat man sich den Staub aus den Klamotten geklopft, hat die Krone wieder gerade gerückt und weitergemacht. Also es ist definitiv nichts passiert und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass genau das wieder passieren wird, dass man sich sehr schnell nicht mehr an diesen Schaden erinnern wird, der hier genommen wird.
Stefan Wolf, ich danke Ihnen. Und nun zu Frau Holle. Teil 3 der Geschichte fehlt uns noch.
Sie kam wie die andere auf die schöne Wiese und ging auf demselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder: Ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich bin schon längst ausgebacken. Die Faule aber antwortete: Da hätte ich Lust, mich schmutzig zu machen. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der rief: Ach, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif. Sie antwortete aber: Du kommst mir recht, es könnte mir einer auf den Kopf fallen, und ging damit weiter. Als sie vor der Frau Holle Haus kam, fürchtete sie sich nicht, weil sie von ihren großen Zähnen schon gehört hatte, und verdingte sich gleich zu ihr. Am ersten Tag tat sie sich Gewalt an, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte. Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen. Am dritten noch mehr, da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht, wie sie's gebührte, und schüttelte es nicht, dass die Federn aufflogen. Das ward die Frau Holle bald müde und sagte ihr den Dienst auf. Die Faule war das wohl zufrieden und meinte, nun würde der Goldregen kommen. Die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor. Als sie aber darunter stand, ward statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. »Das ist zur Belohnung deiner Dienste«, sagte die Frau Holle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt, und der Hahn auf dem Brunnen, als er sie sah, rief: »Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hie!« Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen.
Das ist ja auch kein schönes Ende. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, ein Tag über Pleiten, Pech und Profiteure, über Gewinner und Verlierer in der Krise. Und die ist groß, größer als jemals zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Dennoch haben einige Unternehmen blitzschnell erkannt, dass die Krise ihre Chance ist. Rettet der Staat jetzt auch lauter Pleitekandidaten? Thorsten Schweinhardt berichtet.
Wirtschaftsexperten sind sich einig. Corona löst die schwerste Wirtschaftskrise seit Ende des Zweiten Weltkriegs aus. Ohne staatliche Hilfen für Unternehmen wird es nicht gehen. Die Hilfen müssen effektiv sein, schnell und unbürokratisch. Schon jetzt hat die Bundesregierung eine ganze Palette von Hilfsangeboten aufgefahren. Von Steuererleichterungen über Zuschüsse bis zu Förderkrediten. Die Kredite laufen über die staatliche KfW-Bank. An den bisher beantragten Krediten sieht man vor allem eines: Die meisten Kredite haben ein eher geringes Volumen, meist unter 3 Millionen Euro. Es handelt sich hier also um Kredite für kleinere Unternehmen. Die sind von der Corona-Krise besonders betroffen. Unter den Hilfskandidaten sind aber auch große Firmen. Aber eines ist schon auffällig: Viele Großunternehmen, die gerade jetzt einen Kredit beantragt haben, standen bereits vor der Krise extrem schlecht da. Da ist zum Beispiel die Modekette Tom Tailor, bei der es schon seit Jahren mächtig kriselt. Jetzt hat Tom Tailor von Deutschland einen hohen Corona-Hilfskredit beantragt. Dabei wurde Tom Tailor im letzten Sommer von einem chinesischen Großinvestor übernommen. Da stellt sich schon die Frage, ob dieser Investor nicht vielleicht die bessere Adresse für eine Finanzspritze wäre. Ähnlich sieht es bei Galeria Karstadt Kaufhof aus, wo man ebenfalls über Corona-Hilfen verhandelt. Genau, es handelt sich um eben jene Warenhauskette, die seit Jahren von einer Krise in die andere rutscht. Bei manchen Unternehmen rächen sich jetzt Sorglosigkeit und fehlende Vorsorge für Krisenzeiten. So hat die Muttergesellschaft von Saturn und Mediamarkt sich in den letzten Jahren mehr mit internen Machtkämpfen in der Führungsetage beschäftigt als mit einer erfolgreichen Neuausrichtung ihrer schwächelnden Elektronikmärkte. Das will man jetzt offenbar durch einen KfW-Kredit in Höhe von mehreren Milliarden Euro wettmachen. Auch der Ferienflieger Condor ruft nach Rettung. Und das jetzt schon zum zweiten Mal. Nach der Pleite der Muttergesellschaft Thomas Cook im letzten Jahr wurde Condor bereits durch einen Staatskredit gerettet, dessen Rückzahlung demnächst auch noch fällig wird. Immerhin 380 Millionen Euro. Zu allem Überfluss ist jetzt auch noch die Übernahme von Condor durch eine polnische Fluggesellschaft geplatzt. Wie es mit Condor weitergeht, ist völlig offen. Corona als Retter für Pleitekandidaten? Besonders dreiste Sparmaßnahmen verkündeten zu Beginn der Krise die Unternehmen Adidas und H&M. Sie kündigten an, für ihre Geschäfte bis auf Weiteres keine Miete mehr zu bezahlen. Die Begründung, da die Filialen zwangsgeschlossen würden, bräuchte man für die Räume auch nichts mehr zu bezahlen. Bei allem Verständnis für die schwierigen Zeiten, aber das sorgte dann doch für große Empörung. Inzwischen hat man zurückgerudert und sich entschuldigt. Gleichzeitig erhält Adidas jetzt einen Kredit in Höhe von 3 Milliarden Euro, 80% davon von der deutschen KfW-Bank. Und das, obwohl sich der Sportschuhhersteller 2019 noch über Rekordumsätze freuen konnte.
So ist das in einer Krise. Es gibt die Guten und die Bösen, die Profiteure und die Verlierer. Und wann die Welt wieder auf Normalbetrieb laufen wird, das ist völlig unklar und es wird dauern, auch wenn das 40-köpfige Expertenteam unter dem Dach der Nationalakademie Leopoldina in diesen Tagen empfohlen hat, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie in Deutschland langsam und schrittweise zu lockern. Noch sind die Geschäfte geschlossen, die Werkshallen leer, die Produktion ruht. Werner Plumpe, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Frankfurt. Diese Bilder wecken Erinnerungen an die Weltwirtschaftskrise von 1929. Hat die Corona-Krise das Zeug, eine zu werden?
In ihren wirtschaftlichen Auswirkungen ist das nicht ausgeschlossen. Und das hängt ein bisschen davon ab, wie lange dieser Lockdown, heißt das ja wohl, also der Stillstand jetzt noch andauern wird. Da fällt Produktion aus, da fällt Konsum aus, da ist die Wirtschaft insgesamt deutlich eingeschränkt und das kann dazu führen, dass die wirtschaftliche Gesamtleistung deutlich zurückgeht. Ob das die Ausmaße der Weltwirtschaftskrise erreicht, als über einige Jahre hinweg die Wirtschaftsleistung um mehr als 25% gesunken ist in Deutschland, das muss man mal abwarten. Im Moment sieht es ja so aus, als sei es ein einmaliger, durch die Krisenmaßnahmen bedingter Schock. Und dann muss man sehen, wie es weitergeht. Aber die Sache ist wirtschaftlich sicher nicht leicht zu nehmen.
Wir sprechen heute in der Sendung über die Gewinner und über die Verlierer, über Profiteure und Pleiten. Wer waren denn eigentlich damals diejenigen, die in einer besseren Position waren und diejenigen, die schlechter davon kamen?
Ich glaube, diejenigen Menschen, die ohnehin nichts haben, außer ihrer eigenen Arbeitskraft, die sind am härtesten von einer solchen Krise getroffen. Oder die, die von diesen Menschen abhängen, also Alte und Kinder, die Familien vor allen Dingen, die sind am stärksten getroffen, weil die ja außer ihrer Arbeit nichts mehr haben. Und wenn die Arbeit nicht mehr nachgefragt wird, wenn man die Arbeit verliert, dann ist das schon ein großes Problem, weil man dann für seinen Lebensunterhalt nicht selber sorgen kann. Heute, wir leben in einem ausgebauten Sozialstaat, wird für Menschen ohne Erwerbstätigkeit relativ umfassend gesorgt. In den 20er Jahren gab es das aber gar nicht. In den 20er Jahren bedeutete Arbeitslosigkeit sehr, sehr großes Elend. Und das hieß dann eben auch für wahrscheinlich ein Drittel bis bald zur Hälfte der Bevölkerung, dass man direkt oder indirekt unter dieser Erwerbslosigkeit sehr, sehr stark gelitten hat. Und das ging bis hin in die physische Not, in den Hunger hinein und bis in damit verbundene Krankheiten etc. Und auch das Bürgertum, auch der Mittelstand, alle anderen Gruppen der Gesellschaft waren in der Weltwirtschaftskrise schon sehr getroffen.
Bleiben wir noch mal bei diesem Gedanken, Stichwort Sozialstaat. Die Bundesregierung hat ja 1,2 Billionen Euro bereitgestellt für kleine und große Unternehmen, die von der Krise betroffen sind. Und unter den Unternehmen sind auch einige, die ganz laut nach staatlicher Unterstützung rufen, die aber schon vor der Krise, kurz vor der Insolvenz gestanden haben. Gab es eigentlich in der Weltwirtschaftskrise ähnliche Tendenzen oder ist das eine Entscheidung der modernen Zeit?
Nein, das ist generell so. Sie haben in wirtschaftlichen Krisenzeiten, wenn Unternehmen durch die unkonjunkturellen Umstände, durch strukturelle Bedingungen, zum Teil aber auch durch individuelle Fehler in Krisen geraten, immer den Ruf nach dem Staat gehabt. Das findet man im 19. Jahrhundert nicht ganz so laut, weil die Staaten im 19. Jahrhundert auch sehr viel zurückhaltender waren und gesagt haben, das ist euer Problem, das müsst ihr selber lösen. Aber die Weltwirtschaftskrise 1929 folgende war so stark, dass der Staat da nicht zurückstehen konnte. Und dann sind natürlich viele auf den Staat zugekommen und haben versucht, sich dort dann Hilfe zu verschaffen. Manche, wie die Dresdner oder die Commerzbank, sind ja mehr oder weniger verstaatlicht worden 1931. Andere haben versucht, ihr Geschäft zu machen, wie etwa Friedrich Flick, der seinerzeit das Reich mehr oder weniger erpresst hat. Ihm würde es so schlecht gehen und er würde seine Anteile an der Ruhrindustrie nach Frankreich verkaufen, wenn ihm das Reich nicht helfen würde. Und die haben das dann gemacht. Also da gibt es dann ganz unterschiedliche, wenn man so will, Krisengewinner und Profiteure, die so etwas ausnutzen. Aber in der Regel war die wirtschaftliche Lage so schlimm, dass die meisten Hilfen wohl gerechtfertigt gewesen sind.
Also kein Phänomen der modernen Zeit.
Nein.
Noch gab es in der Geschichte schlimmere Pandemien, kann man sagen, als Corona. Das Ausmaß kennen wir eben jetzt noch nicht. Bei der Pest, ich habe nochmal nachgelesen, starb schätzungsweise ein Drittel der europäischen Bevölkerung. Verlässliche Opferzahlen gibt es natürlich da auch nicht. Es waren vermutlich 20 bis 50 Millionen. 50 Millionen Menschen fielen auch der spanischen Grippe zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum Opfer. Was waren die jeweiligen wirtschaftlichen Folgen?
Unmittelbar waren die wirtschaftlichen Folgen desaströs, weil die wirtschaftliche Gesamtleistung regelrecht zusammengebrochen ist. Für das 14. Jahrhundert muss man davon ausgehen, dass in vielen Städten eine gewisse Zeit gar nichts mehr ging. Danach aber waren die Auswirkungen sehr differenziert zu sehen, denn durch den Tod von sehr vielen Menschen sind Arbeitskräfte knapp geworden und wir haben von daher in vielen europäischen Ländern nach der Pestkrise steigende Löhne, steigende Einkommen und weniger Möglichkeiten der Obrigkeiten, die Arbeitsbedingungen fest vorzuschreiben. In England etwa hört das, was man Zwangsarbeit, feudale Abhängigkeit von Arbeitskräften betrifft, das hört weitgehend auf. Und da die Lebensmittelpreise sinken, es gibt ja weniger Nachfrage nach Lebensmitteln, steigen die Reallöhne der Menschen. Also wahrscheinlich war die Zeit eine mit einem vergleichsweise hohen Wohlstand. Das muss man sehr differenziert sehen, aber im Großen und Ganzen gilt das wohl insgesamt. Bei der spanischen Grippe Anfang der 1920er Jahre ist es sehr viel schwieriger zu beurteilen, weil dort ja bereits große Bevölkerungen entstanden waren und die Bevölkerungsverluste waren hoch. Aber die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation waren nicht wie im 14. Jahrhundert, dass dadurch die Löhne generell nach oben gegangen sind, sondern da fallen die Folgen der Krise mit den Folgen des Weltkrieges, mit der zerfallenen Weltwirtschaft und ins ein, dass man derart in dem Sinne positive Folgen konstatieren könnte wie für das späte 14. Jahrhundert. Das gilt für die Zeit der 20er Jahre sicher nicht.
Damals war es eben auch eine mangelernährte Bevölkerung infolge des Ersten Weltkriegs. Genau. Aber schauen wir doch mal auf diese aktuelle Krise. Jetzt rufen ganz viele nach dem Staat. Viele glauben, mehr Staat bringe auch mehr Wohlstand. Nehmen wir noch mal die Weltwirtschaftskrise von 1929. Welche Rolle spielte eigentlich der Staat damals?
Zunächst eine sehr geringe. Und das hat ja auch dazu geführt, dass es eine sehr, sehr große Kritik gab. Man sprach vom Liberalstaat, der da versagt habe. Und seither haben wir auch die Vorstellung, dass der Staat eingreifen muss. Er wusste nur nicht genau, wie er es machen soll. Und das bedingt dann den Aufstieg von John Maynard Keynes seit den 1930er Jahren, der eben sagt, auf diese Weise kann der Staat eingreifen, indem er in einer Krise Geld in die Hand nimmt, die Krisenungleichgewichte versucht auszugleichen, zu schauen, dass die Pferde wieder saufen und dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Und wenn dann genügend Erträge erzielt werden, kann er sich zurückziehen und die in der Krise aufgenommenen Schulden dann auch abtragen. Das ist eigentlich bis heute die Botschaft. Was man seinerzeit nicht wusste, was wir heute wissen, ist, wenn der Staat das sehr lange tut, dann kommt man in die Situation hinein, die wir jetzt auch haben, dass eben bereits verschuldete Staaten in einer solchen Krise noch einmal neue Schulden aufnehmen müssen und irgendwann diese Verschuldung eine Art Dauerphänomen wird, aus dem man nicht mehr richtig hinauskommt. Das ist ja auch im Moment das Problem. Der Staat nimmt wieder Geld auf, macht Schulden. Das ist aktuell auch völlig richtig. Und gut, dass er das tut, nur man fragt sich dann natürlich, wann kommt man denn aus dieser Situation des ewigen Schuldenmachens und des ewigen Intervenierens wieder heraus? Da ist ein großes Fragezeichen.
Ich nehme das Bild von den Pferden, die wieder saufen, nochmal auf. Sie haben eine große Geschichte des Kapitalismus geschrieben, Herr Professor Plumpe. Im Moment sind die Läden zu, shoppen geht nur übers Internet, wenn man so richtig mal shoppen will. Die Krise bremst die Freude am Konsum. Wie ist das denn eigentlich in solchen Krisen mit dem Konsum? Entwickelt sich der zum Kern der Wirtschaft selbst?
Der ist das mittlerweile ja geworden. Im entstehenden Kapitalismus ging ein großer Teil der Investitionen, ein großer Teil der Aktivitäten noch in den Bereich des Ausbaus der Wirtschaft selber, also in die Gründung von großen Werken, in die Infrastruktur. Im Laufe der Zeit spielt der Konsum eine immer größere Rolle und heute kann man mit Fug und Recht sagen, dass der Konsum das eigentliche Herzstück einer jeden kapitalistischen Ökonomie ist. Und das ist ja auch das große Problem. Wir sprachen zu Anfang von den Möglichkeiten einer Weltwirtschaftskrise. Wenn heute durch den Lockdown der Konsum nicht mehr stattfindet, dann findet einfach auch keine Wirtschaft mehr statt. Die ganze Frühjahrsmode liegt mehr oder weniger auf Halde herum. Das ist ein ganz zentrales Problem. Das zeigt, dass der moderne Kapitalismus im Kern am Konsum, und zwar am Konsum der einfachen Menschen hängt.
Corona wird uns verändern, aber das Leben wird wieder aufblühen, das sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing. Kann der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe dieser Sicht etwas abgewinnen?
Also ich finde nicht, dass unser Leben aufgehört hat zu blühen. Ich finde auch nicht, dass es so schrecklich im Moment ist, jedes Opfer der Corona-Krise im Einzelnen zu beklagen. Aber das ist eine Herausforderung, die man bewältigen kann. Und ich finde, dass ein paar Tage größere Ruhe herrscht. Das ist je nachdem, wie man davon betroffen ist, ja nicht nur ein unbedingter Nachteil. Das kann ja auch in gewisser Weise mal ein bisschen Entspannung und Stressfreiheit und Ähnliches bedeuten. Ich nehme an, dass diese Krise in absehbarer Zeit überwunden wird und dass es dann eine mehr oder weniger geregelte Rückkehr zum Status quo geben wird. Aber man hat vielleicht einige Dinge gelernt. Ich nehme an, bei uns an den Universitäten wird die digitale Lehre eine größere Rolle spielen, weil man da mehr Erfahrungen gemacht hat. Und es wird vielleicht auch der eine oder andere Präsenztermin, der uns in den vergangenen Jahren und Monaten sehr gequält hat, den man jetzt nicht mehr hatte, der wird uns vielleicht auch gar nicht fehlen, sodass wir da vielleicht etwas vorsichtiger mit umgehen. Also man kann aus dieser Krise sicher schon das eine oder andere lernen, nicht nur für zukünftige Krisenprävention, sondern auch dafür, wie man seine Existenz insgesamt vielleicht etwas ruhiger angehen kann. Das wäre vielleicht, wenn das klappen würde, ein ganz positiver Ertrag.
Professor Werner Plumpe, haben Sie vielen Dank. Und Herr Plumpe sprach im Vorgespräch noch davon, dass Ihnen diese Zeiten mit diesem Wetter an die halcyonischen Tage erinnere. So nannten die alten Griechen den Zeitraum von 14 Tagen um die Wintersonnenwende, die sie so sehr schätzten, weil das Wetter so schön, die Windstille so wunderbar, das Meer so ruhig und gut befahrbar war. Halcyonische Tage im Frühling in Corona-Zeiten, was irgendwie nicht wirklich zusammenpasst. Das war der Tag über Gewinner und Verlierer. Sie können ihn wie immer nachhören als Podcast oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Angela Fitsch. Einen schönen Abend.